Schlag bitte mit mir auf 2. Chroniker, Kapitel 20. Wir lesen zuerst den Text, Kapitel 20, ab dem ersten Vers. Nach diesem kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und mit ihnen auch Meuniter wieder Josaphat zu streiten. Und man kam und sagte es Josaphat an und sprach, es kommt wider dich eine große Menge von jenseits des Meeres, von Syrien, und siehe, sie sind zu Hasases und Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und stellte sein Angesicht zu suchen den Herrn und ließ ein Fasten ausrufen unter ganz Juda. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch kamen sie aus allen Städten Judas, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde Judas und Jerusalem im Hause des Herrn vor dem neuen Hofe und sprach, Herr, unserer Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wider dich zu stehen vermöge. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel, und hast es gegeben, den Samen Abrahams, deines Liebhabers, ewiglich, dass sie darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut haben und gesagt, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Hause vor dir. Denn dein Name ist in diesem Hause und schreien zu dir in unserer Not, so wolltest du hören und helfen. Nun siehe, die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, durch welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, da sie aus Ägyptenland zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht vertilgen. Und siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Ich habe das Gebet aus zwei Gründen genommen. Zum einen finden wir in diesem Gebet ein paar hilfreiche Wahrheiten für einen jeglichen Christen von uns, zum Beispiel einfach die Allmacht Gottes oder auch die Abhängigkeit eines jeglichen Christen von Gott, die kindliche Abhängigkeit. Und die finden wir halt oder können wir aus dem Gebet herausfiltern und ich denke, dass sie auch wirklich wichtig sind für das christliche Leben. Der zweite Grund ist, dass wir ein junger Bruder, der hier bei der Kennenlernrunde hatte, dieses kleine Anliegen, dass er sagt, er würde gern wissen, wie ein Gebet aufgebaut sei. Und wir sehen halt, wenn wir das Gebet anschauen, dass in diesem Gebet eine gewisse Ordnung drin ist, dass da einige Prinzipien sind der Reihenfolge. Und es ist nicht so, dass ein Gebet eine Formel oder ein Muster ist, aber ich denke, es ist dennoch weise, dass man halt einfach ein paar Prinzipien hat, wie man vor Gottes Thron erscheinen sollte. Und bevor ich anfange, in das Gebet zu gehen, sollte ich vielleicht kurz den Hintergrund von Josaphat erklären oder vielleicht von Israel und Juda. Wir wissen ja alle, dass nach Salomo hat sich das zugetragen, dass Israel sich in zwei Königreiche gespalten hat, Israel und Juda. Und dann, wenn man so die Chroniken und die Könige liest, findet man immer so eine gleiche Melodie, dass es gab einen König, der dem Herrn wohlgefiel, und es gab einen König, wie Luther es übersetzt, der dem Herrn übel gefiel. Einer, der in den Wegen des Herrn wandelte, und einer, der es nicht tat. Und du findest immer diejenigen, die Gott dienten und die eigentlich Gott hassten. Und Josaphat war einer von denen, die Gott liebten. Josaphat ist einer von denen, die, wo geschrieben steht, sein Herz war mutig in den Wegen des Herrn, und er tat auch ab die ganzen Höhen und all die Götzendienste. Und du siehst auch, wenn du Josaphats Hintergrund ein bisschen betrachtest, dass er doch versucht, in Israel die Lehre Gottes wieder oder allgemein das Gesetz wieder aufzurichten, wo das schon angefangen hat, abzunehmen. Und du siehst an Josaphat, dass es jemand war, wo auch Gott ihm seine Wege bekräftigt, dass er einfach Gott liebte. Und ich möchte einfach Josaphat auf dich beziehen. Vielleicht, seit deiner Bekehrung läufst du auch den Pilgerpfad und du liebst Gott auch von ganzem Herzen, und vielleicht bist du auch wie Josaphat so, dass du mutig in den Wegen des Herrn bist und all die Dinge, die dich im Christentum stören, die deinen Gottesdienst stören, dass du sie beiseite schaffst und versuchst, Gott von ganzem Herzen einfach nur zu lieben und das zu tun, was auch sein Wort sagt. Und dass du auch sowas wie er eine kleine persönliche Reformation hast, dass du einfach merkst, ich muss einige Dinge abschaffen und muss einige Dinge hinzufügen, um mehr und um höher zu wandeln, um einfach Gott wohlgefälliger zu dienen. Aber wir sehen hier in den Anfangsversen vom 20. Kapitel, dass es sich zugetragen hat, dass es nicht immer so lief, wie man es sich dachte. Und es kam auf einmal ein ganzer großer Haufen, ein Heer, das viel zu groß war für Josaphat und sein Königreich, dass Josaphat hätte irgendetwas tun können. Und wir sehen halt ganz klar, dass Josaphat sich fürchtete und er nicht jetzt wusste in dieser Notlage, wie weiter. Und ich denke, wir kennen das auch ganz gut. Ich muss es vielleicht gar nicht sagen, aber jeder von uns weiß die Notlagen in unserem Leben. Jeder von uns kennt die Situationen, die er manchmal hineinkommt, wo er einfach merkt, oder die Missstände in der Familie oder allgemein einem Unfall passiert. Und wir stehen auf einmal da und wissen nicht, wie weiter. Und die Frage ist dann, wie kommen wir zu Gott? Und ich möchte einfach anhand dieses Gebetes vor euch bringen, dass dieses Gebet eine Hilfe ist, oder wir können an einigen Schritten erkennen, wie Josaphat in seiner Not zu Gott kam und von ihm vielleicht lernen, wie wir, wenn Not zu uns kommt, vor Gott kommen können. Zuallererst der 6. Vers. Er spricht: Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Der erste Schritt ist eigentlich, wenn Not dich überfällt und dein Herz geängstigt wird durch irgendwelche Missstände und sowas, dass du als allererstes deine Augen auf den Himmel richtest. Du findest im hohepriesterlichen Gebet, dass als allererstes Christus seine Augen gen Himmel wendete. Und das ist zum einen, dass unsere Augen sind meistens immer auf das Irdische fixiert. Wir leben auf der Erde und wir können eigentlich nur geradeaus sehen und sehen auch meistens nur um uns herum. Und wenn wir das die ganze Zeit tun, dann sehen wir nur die Probleme. Und die Probleme sind so groß und unser Herz wird so geängstigt. Und wenn wir nicht gen Himmel schauen, dann verzweifeln wir. Und das ist der erste Schritt im Prinzip, dass du in den Himmel schaust. Du findest auch, ich werde die Bibelstellen sagen, ihr braucht sie nicht aufschlagen, in Daniel 4, Vers 31, nachdem Nebukadnezar gedemütigt wurde, sagt er einen ganz interessanten Satz. Er sagt: Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Also er hob seine Augen auf gen Himmel und er kam wieder zur Vernunft. Und es ist meistens auch mit uns so. Die Probleme und die Missstände und die Sorgen, wenn die mal Überhand nehmen und wir nur unsere Augen auf das gerichtet haben, ist eigentlich nur Gnade, dass wir nicht durchdrehen. Und der allererste Schritt ist wirklich, um das abzulegen, ist auf den Herrn zu schauen. So wie gestern auch Bruder Walfried sagte, wenn irgendwelche Missstände kommen, die Sorge ist natürlich da, aber wenn du auf Gott schaust, in den Himmel schaust, dann siehst du den, der größer ist als alle Missstände und alle Nöte und alle Probleme. Und das ist der erste Schritt dazu. Die zweite Sache ist, wenn du in den Himmel schaust, du weißt ganz genau, dass Christus ja auch sagt, ihr sollt nicht schwören, nicht beim Himmel, denn er ist Gottes Thron. Und somit ist der Himmel auch Gottes Thron. Und Gottes Thron repräsentiert eigentlich seine Allmacht. Gott ist allmächtig in allem, was er tut. Und du findest auch, ich lese gerade weiter wieder von Nebukadnezar, ich lese es gerade vor: Ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für wert, gegen welche alle so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen so auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Wenn Sorgen und Lasten dich bedrücken und du gen Himmel schaust und dort den Thron Gottes siehst und seine Allmacht und du merkst, dass eigentlich alles in seiner Hand ist, das ist eine weitere Sache, wo eigentlich hilfreich ist. Christus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und hier ist auch ein weiterer Punkt, warum wir gen Himmel schauen sollten, wenn Nöte und Ängste uns bedrücken. Er sagt ja auch weiter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Wenn man das jetzt bedenkt, Josaphat war ein König. Doch er erkennt, dass Gott nicht nur König über sein Volk ist, nicht nur König über Israel ist und sein auserwähltes Volk, sondern wirklich Herrscher über alle Königreiche, auch über die Königreiche, über das Volk, was ihn jetzt angreift. Und auf die heutige Zeit übertragen würde ich das vielleicht so sagen, Gott ist nicht nur Gott über unsere kleine Versammlung hier. Gott ist nicht nur Gott über eine Stubenversammlung oder über eine Ortsgemeinde. Gott ist wirklich in dem vollkommensten Sinne Gott. Und wenn du das verstehst und verstanden hast, ich meine, wenn Nöte kommen, sei es auf der Arbeit, angenommen die Arbeitsstelle ist in Not und diese Sorge bedrückt dich und du schaust auf Gott und du weißt ganz genau, dass er eigentlich alles lenkt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber das zu erkennen, das nimmt einfach alle Sorge, alle Last und es endet im Prinzip auch im Lobpreis. Ich möchte noch einen Psalm dazu hinzufügen, Psalm 33, Vers 13 bis 15. Wie gesagt, ihr braucht nicht aufschlagen, weil ich werde noch einige Verse sagen. Ich lese sie einfach vor. Der Herr schaut vom Himmel und sieht aller Menschen Kinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er merkt auf alle ihre Werke. Also er lenkt ihnen allen das Herz. Ich meine, es gibt die Wahrheit, dass es einen freien Willen hat, dass jeder eine gewisse Entscheidung trifft. Und doch ist die Bibel bekräftigt es ganz klar, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und das zu wissen, ist gerade die Hilfe, dass wenn man darauf sieht, dass Gott alles in seinen Händen hat, das nimmt einem einfach auch die Last. Man sieht auch weiter in Vers 6, und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der wider dich zu stehen vermöge. Das bringt mich auch zu dem Vers, der gestern schon erwähnt wurde, dass Christus in Matthäus 28, Vers 18 spricht, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Ich meine, wenn man sich das einfach auch bildlich vor Augen stellt, dass Christus, ich meine, er wird uns so vorgemalt in der Kultur, dass irgendwie Christus jemand ist, der ja ein lieblicher Hirte, ein schwächlicher Zimmermann mit und immer in der gleichen Art und Weise. Aber er spricht von sich auch als ein Herrscher. Er spricht von sich auch als ein, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Und es ist nicht so, dass es uns dazu bringt, irgendwie zu sagen, ja, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein, dass wir uns erheben oder sowas. Es soll einfach nur das Herz trösten. Wirklich, wenn du in Not bist, dass du darauf deinen Blick richtest, dass Gott wirklich alles in seinen Händen hebt. Ich möchte weitergehen zum 7. Vers. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es gegeben, den Samen Abrahams, deines Liebhabers, ewiglich? Was er hier im 7. Vers geht, oder? Er geht im Prinzip weiter, dass er die großen, allmächtigen Taten von Gott in der Vergangenheit vor Gott bringt. Josaphat war ja auch in einem gewissen Sinne unterrichtet in den Dingen oder im Gesetz. Und das Volk Israel wusste von den großen Machttaten, wie es es aus Ägypten herausgeführt hatte und wie es ins Land Kanaan kam. Und er bringt diese großen Taten vor Gott. Und ich möchte dich einfach fragen, wann hast du das letzte Mal dich einfach nur hingesetzt und einfach nur über Gottes großen Taten in deinem Leben nachgedacht? Denk an die Erlösung. Denk an das, was Christus für dich vollbracht hat, als er in Gethsemane kniete. Denk daran, wie er, als er sagte, nicht mein, aber dein Wille geschehe. Ich stelle mir das so vor, dass er auch persönlich an mich dachte. Dass der auch obwohl er diese Angst hatte, in Gottes Zorn zu fallen, und das Kreuz war ja im Prinzip Gottes Zorn, Gottes gerechter Zorn, der eigentlich auf uns hätte fallen sollen, dass Christus an einen dachte. Und wenn du ihn auch so überlegst, ich weiß es nicht, wenn man jetzt auch an die Vorsehung Gottes denkt, ja, einfach darüber nachdenkt, wie Gott in einem Leben so bewirkt hat. Angenommen, ja, viele von uns sind ja in der Gemeinde aufgewachsen. Und wenn man einfach darüber nachdenkt, dass man in Familien aufgewachsen ist, in denen die Gnade gab. Und es ist eigentlich, wenn man einfach diese Umstände, die Gott so bewirkt hat, die zur Erlösung führten, die zur Sündenerkenntnis führten, wenn man sich daran zurückerinnert und an die großen Taten denkt, das ist auch ein Schritt dafür, dass man sieht oder sich in Erinnerung behält, was Gott nicht alles schon getan hat. Als wir so am See waren, kamen wir auf das Gespräch über Tiere und Wölfe und Bären. Und irgendwie kam mir so eine Geschichte hoch von einem Prediger, der irgendwie in, oder ein Missionar, der irgendwie in östlichen Staaten, Ukraine, Moldawien oder sowas, predigte. Und er sagte, es gäbe dort eine kleine Geschichte von einem König, einem alten König, der mit seinem Diener oder Knecht im Winter auf dem Schlitten unterwegs war. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das ablief. Jedenfalls wurden sie von Wölfen verfolgt. Und sie wären beide nicht davon gekommen, sondern die Wölfe hätten die eingeholt und eine von ihnen hätte springen müssen. Und der Diener sprang, um sich für den König zu opfern. Und die Leute dort, hat der Prediger gesagt, sagen, oh, was für ein schönes Beispiel für Christus. Und der Prediger sagte, wäre es ein schönes Beispiel für Christus, so hätte sich der König geworfen, um den Diener zu retten. Und im Prinzip ist das Gleiche, was Christus für uns getan hat. Wir sind nicht würdig, irgendetwas zu verdienen. Und es war der König, der sich gab, um seine Braut zu retten. Und wenn du das vor dir bringst, ich meine, der Psalmist sagt dir, lobe den Herrn meine Seele und was sollst du nicht vergessen? Das, was er dir Gutes getan hat. Aber es ist gerade so, dass wenn Missstände kommen oder Nöte und Probleme kommen, dass man die vollkommen vergisst. Und das ist etwas, was man behalten soll. Ich meine, Probleme bleiben nicht kleiner. Ich meine, es fängt in kleinen Dingen an, aber ich meine, die Christenheit war noch nie irgendwie eine Religion, die anerkannt oder anerkannt ist in der Welt. Wenn größere Probleme oder Verfolgungen kommen, gedenke an solche Dinge. Und das ist der zweite Schritt im Prinzip. In Nöten blicke auf die vergangenen Taten Gottes in deinem Leben. Und ich kann von mir aus weiterempfehlen, etwas zu führen wie ein Tagebuch. Ich schreibe zwar nicht jeden Tag in ein Tagebuch hinein, aber in Abständen. Und wenn ich dann zurückschaue und einfach lese, was Gott schon alles getan hat, das führt auch einfach nur zu Dank und Lob. Und es ist auch sehr hilfreich, wenn Nöte kommen. Lass uns weitergehen zu weiteren Versen. Er sagt ab dem 8. Vers, dass sie darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut haben und gesagt, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Hause, vor dir, denn dein Name ist in diesem Hause und schreien zu dir in unserer Not, so wolltest du hören und helfen. Im Prinzip kommt Josaphat hier vor dem Hause Gottes. Und wenn man ein bisschen so die Geschichte von den Königen weiß, bei der Einweihung des Tempels hat Salomo für sein Volk gebetet, dass wenn so etwas kommt, Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder so, dass es meistens Folgen von Sünden waren. Und dass wenn diese Folgen oder diese Gerichte kamen, dass sie vor Gott kommen sollten und um Gnade flehen sollten. Und ich denke, dies können wir auch im Prinzip auf uns übertragen. Wenn eine Not kommt, ist es auf jeden Fall so, dass wir vielleicht prüfen können, ob wir auf dem richtigen Wege sind. Es kann sein, dass wir auf unserem Pilgerweg anfangen zu schlummern oder irgendwie trunken von der Seite gehen. Und solche Dinge sind meistens immer so ein Wachrüttler, wo man merkt, was ist passiert. Man kann seine Gewohnheiten prüfen. Stell dir einfach die Frage, angenommen, du würdest jetzt im Sterbebett liegen, würdest du manche Gewohnheiten, die du jetzt pflegst, zu tun, würdest du die auch weiterhin tun in deinem Leben jetzt? Also diese Sterbebettfrage, wenn du jetzt kurz vor deinem Tod wärst, würdest du manche Dinge anders tun? Oder hast du dir schon mal die Frage gestellt, dass du vielleicht Dinge tust, die heilige Männer Gottes in deinem Leben, die du kennst, vermeiden zu tun? Dass du einfach merkst, sie tun Dinge nicht, dass du und du tust sie, das sind sie zum Schaden, sind sie zum Guten. Meistens sind Nöte führen immer dazu, dass man wachgerüttelt wird und erkennen kann, ist da was dran. Oder vielleicht vernachlässigst du auch einfach eine geistliche Pflicht. Meistens ist es so, dass wir vor geistlichen Pflichten rennen. Es mag sein, dass wir zu vielen christlichen Aktivitäten gehen und irgendetwas tun, aber vielleicht verlangt Gott nur von dir, dass du Vater und Mutter ehrst. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie aussieht. Aber es gibt verschiedene Familien und manchmal will Gott von dir einfach nur, dass du das Gebot einhältst, so wie er es von dir verlangt und mehr nicht. Es kann auch sein, dass es einfach nur die Erkaltung ist zu Gott, dass du einfach nur in der Liebe zu Gott erkaltet bist und anfängst, andere Götzen aufzusuchen. Es mag nichts in dem Sinne äußerlich nichts Schlechtes sein und dennoch steht Christus nicht an erster Stelle. Und viele von uns haben so die Mentalität, die sagen, ja, Christus an erster Stelle, das an zweiter Stelle und das dritte an nächster Stelle. Aber eigentlich ist es so, dass er an allen Stellen ist und er an allen Stellen mit einbezogen ist, weil das ist wirklich das heilige Leben, dass wir Christus nicht trennen, sondern dass er wirklich in allem einbezogen wird. Mich verleitet diese Stelle auch, und die können wir zusammen aufschlagen, in Hebräer, zu Hebräer 4, Vers 14. Die wurde gestern schon angedeutet, aber ich lese sie gerade einfach nochmal vor. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und jetzt der 16. Vers. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn Gott solche Missstände schafft, er schafft sie ja im Prinzip. Und er bewirkt eigentlich oder will dadurch nur eines bewirken, dass du zu ihm kommst. Und er will ja eigentlich gerade diese Gemeinschaft mit dir. Und das ist der dritte Schritt im Prinzip. Komm zu Gott mit Zuversicht. Komm zu ihm, denn seine Arme sind im Prinzip offen. Und es ist auch nicht selbstverständlich. Es wurde durch Christus möglich gemacht. Und wenn solche Missstände kommen, lenke dein Herz auf Gott und komm zu ihm. Lass uns zu den letzten Versen kommen. Ab Vers 10. Nun siehe, die Kinder Ammon und Moab, die vom Gebirge Seir, durch welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, da sie aus Ägyptenland zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen, durften sie nicht vertilgen. Und siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wieder uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Ich finde, ich will das auch nicht großartig jetzt kommentieren, aber ich finde, hier gegen Ende nimmt das Gebet von hier nicht nur seine Vollständigkeit an Wahrheit an, sondern auch an Schönheit. Du siehst hier im Prinzip einfach diese kindliche Einfachheit, mit der Josaphat zu Gott kommt. Er demütigt sich, obwohl er König ist, vor Gott, und er weiß nicht weiter. Er bringt sein Anliegen vor ihm und er macht das, was wir eigentlich in unserem Leben am meisten fehlt. Wir versuchen immer aus eigener Kraft vielleicht die Nöte irgendwie beiseite zu stellen. Wir versuchen aus eigener Kraft irgendwie da durchzukommen. Und Josaphat sagt ganz simpel und einfach, dass in ihm keine Kraft ist, und damit zeigt er ganz klar, dass er die vollkommene Abhängigkeit von Gott zuspricht, und er richtet auch seine Augen nach ihm. Und ich wollte einfach nur auch kommentieren, du siehst halt im Aufbau hier, wie Josaphat zu Gott kommt. Er kommt nicht als ein König vor Gott, sondern er kommt als ein schwaches Kind vor Gott. Und die Frage ist halt, was mir da aufkam, ist, wie kommen wir vor Gott? Angenommen, wir würden jetzt zum Beispiel irgendwie unser Gebet aufnehmen oder unbewusst und würden uns danach anhören, unser Gebet. Und mir fiel oft auf, was würden wir am Ende hören? Würden wir hören, wie wir Gott dienen, oder würden wir hören, wie Gott uns dient? Dass wir beten, Gott, hilf uns, dass wir ein Leben haben, das hilf uns. Und natürlich, wir brauchen Hilfe, aber im Prinzip, dass wir ein Gebet sprechen, wo eigentlich Gott vor uns alles schön machen soll und wir unser schönes, sage ich jetzt mal, christliches Leben durchführen können. Und eigentlich im Prinzip vertauschen wir da was, sondern wir sind eigentlich die Leute, die Gott dienen. Und wir sind eigentlich die Leute, du siehst es auch im Vater Unser. Christus sagt nicht, Vater Unser im Himmel, unser täglich Brot gib uns heute, Amen. Sondern er fängt an und sagt, Herr, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und du siehst, wie er eigentlich, wie das Gebet, es geht nicht um den Menschen, es geht im Prinzip um Gott. Und es ist halt auch, wie es auch gesagt wurde, dass er im Mittelpunkt steht. Das ist jetzt auch der letzte Schritt. Bring dein Anliegen vor Gott, richte deine Augen auf ihn und warte auf sein Handeln. Ich möchte noch ganz kurz sagen, der letzte Vers in diesem, also der 12. Vers, wo da steht, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Ich denke, das zeigt auch irgendwo den wahren Glauben. Wahrer Glaube ist da, wo man aufgegeben hat, alle möglichen Mittel und Werke, um Gott wohlgefällig zu dienen, sondern wo man einfach seine Augen, geistlichen Augen auf Gott richtet und und ihn als Vorbild sieht und versucht, als ein Kind nachzuahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber lest sie für euch vielleicht zum Schluss noch ganz durch, wie Gott es hier ausführt. Und ich will nur Folgendes sagen: Das Volk Israel lobt ihn vor der Tat, lobt ihn nach der Tat, und Gott bewirkt alles in ihm.